Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich, aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, politischen und historischen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das sehr, sehr gerne mit Gästen. So auch in der heutigen Folge. Ich habe die Populismusforscherin Gabriela Greilinger eingeladen, um mit mir über, und die Kenner und Kennerinnen von Nationalhymnen werden es sich schon gedacht haben, Ungarn zu sprechen. Und sie kennt sich sowohl mit Populismus als auch mit Ungarn sehr gut aus und ist dementsprechend der perfekte Gast gewesen für diese Folge. Und ja, kurze Zwischenbemerkung, ich war und bin heiser, ich habe mir den Mund heiser geredet, ich habe mir die Stimme heiser geredet. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Das sind so Sachen, die passieren, wenn man unterrichtet, wenn man dafür bezahlt bekommt, zu reden. Und jetzt werde ich aber nicht zu viel reden, sondern euch eine interessante Folge nur noch wünschen. Ton ab! Ja, hallo Gabriela, schön, dass du bei Recht Politisch bist.
Danke für die Einladung, ich freue mich da zu sein.
Erste Frage, ich kenne dich, du hast ja auch bei mir vor langem mal einen Kurs besucht, aber viele oder so manche der Hörer und Hörerinnen kennen dich vielleicht nicht, deswegen bitte ich dich, dich ganz kurz vorzustellen.
Genau, ich denke, viele kennen mich nicht. Mein Name ist Gabriela Greilinger, ich bin Doktorandin an der University of Georgia in den Vereinigten Staaten, also der Bundesstaat Georgia und nicht das Land Georgia in Europa, das muss man immer ein bisschen dazu sagen. Ich studiere Politikwissenschaft und beschäftige mich speziell mit rechtsradikalen, rechtsextremen Parteien in Europa, politischem Verhalten und demokratischer Erosion und habe mich eben über die letzten Jahre auch speziell mit Viktor Orban beschäftigt und dem System Orban. Prinzipiell auch deswegen, weil ich halb Ungarin bin, also da kommt ein bisschen das Interesse auch her.
Da bist du ja am richtigen und falschen Ort gleichzeitig mit diesem Thema. Erste Frage, wie frei kannst du denn forschen?
In den USA meinst du?
Ja, ich frage deshalb, weil ich habe vor kurzem mit einer Forscherin aus Deutschland in den USA gesprochen, die schon ein wenig älter ist und die gesagt hat, sie ist froh, sie ist älter, weil sie deswegen sagen kann, was sie will und was sie denkt, weil sie sowieso am Absprung ist zurück nach Deutschland. Du stehst am Anfang deiner wissenschaftlichen Karriere, da könnte das ja ein wenig anders sein.
Ja, ich versuche vorsichtig zu sein, was ich sage und wie ich sage und was ich mache. Ich denke, prinzipiell fliege ich noch ein bisschen so unterm Radar. Also ich glaube nicht, dass ich so interessant und wichtig bin. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich in den USA bleibe. Also da ist ein bisschen so die Hoffnung, wenn ich in ein anderes Land nachher gehe, dass ich dort frei erforschen kann. Prinzipiell steht mir niemand in meiner Forschung momentan im Wege. Das einzige große Problem, was jetzt viele andere Doktorandinnen auch haben und ich eben auch habe, ist das Funding, also das Geld. Es gab viele staatliche Förderungen, also diese National Science Foundation zum Beispiel, wo viele Gelder gekürzt worden sind. Und es ist jetzt noch immer nicht ganz klar, wie es jetzt weitergeht. Anfangs, wie Trump zuerst zurückgekommen ist und angelobt wurde, war auch ein bisschen die Angst, dass wir unsere Stipendien hier verlieren. Das hat sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet, also zumindest geht es jetzt noch. Aber ja, man überlegt schon, gerade bei sehr heiklen Themen, wo man Gelder herbekommt und was man macht und wie man es formuliert. Ist alles nicht so einfach.
Wir sprechen ja heute über ein heikles Thema. Da muss ich gleich fragen, was ist denn das genaue Thema deiner Doktorarbeit?
Es geht um rechtsradikale, rechtsextreme Parteien. Also ich nenne sie Far-Right Parties, also Rechtsaußenparteien und demokratische Erosion in Europa. Geht es um verschiedene Aspekte, die ich mir hier anschaue. Also das eine Kapitel, da geht es mehr um die Political Behavior Side, also ein bisschen so die Demand Side bei den Leuten, also das ist mehr so quantitativ. Dann gibt es ein Kapitel, da geht es mehr um die Parteien selbst und was die machen. Da schaue ich mir speziell Familienpolitik an und so ein bisschen Gender, der Bereich. Und dann ein anderes Kapitel beschäftigt sich noch ein bisschen so mit den Institutionen ganz generell und da schaue ich mir den Wohlfahrtsstaat an und wie der Wohlfahrtsstaat verwendet wird oder instrumentalisiert wird von Rechtsaußenparteien. Und wie gesagt, da dreht sich auch vieles um Viktor Orban einfach, weil er halt so lange an der Macht war und wirklich diesen rechten Staat so aufbauen konnte und etablieren konnte. Und das ist natürlich interessant, ist dort genauer hinzuschauen.
Bevor wir nach Ungarn schauen, eine allgemeine Frage noch, weil du gesagt hast, Demand-Side. Heißt das, warum Leute rechte bis rechtsextreme oder Far-Right-Parteien wählen?
Genau.
Also woher der Demand, woher die Nachfrage kommt?
Genau, da geht es eben um Nachfrage, also bei den Wählerinnen und Wählern. Und dann die andere Seite ist eben die Supply-Side, da geht es mehr um die Parteien selber, was die anbieten sozusagen.
Weil du Orban ansprichst, für mich die Frage jetzt auch, gerade weil ich ein Buch lese im Moment, von Paul Lendwey zu Orban. Das Buch ist ein wenig älter, es ist aus dem Jahr 2016. Und beim Lesen, ich bin auch noch nicht ganz durch, habe ich mir ein paar Mal gedacht, was genau an ihm ist aber jetzt far right? Also ab wann ist jemand far right?
Ja, also far right ist so dieser Überbegriff, dieser Sammelbegriff, den wir mittlerweile immer öfter in der politikwissenschaftlichen Forschung verwenden. Das ist so ein Überbegriff für rechtsradikal und rechtsextrem. Also rechtsradikale Parteien sind antiliberal-demokratisch, noch nicht ganz antidemokratisch, und rechtsextreme Parteien sind ganz antidemokratisch. Und weil die Grenzen zwischen den beiden immer mehr verschwimmen, reden wir jetzt über Far-Right-Parties. Und prinzipiell ideologisch, wie sich diese Parteien auszeichnen, das ist eben einerseits Nativismus oder Nativism, wie wir es auf Englisch sagen, der deutsche Begriff. Ich glaube, da gibt es nicht wirklich einen guten deutschen Begriff, aber im Prinzip ist es so ein xenophober Nationalismus. Und auf der anderen Seite noch Autoritarismus. Also nur um das auch dazu zu sagen, da geht es nicht um die Herrschaftsform autoritärer, also um eine autoritäre Herrschaftsform, sondern da geht es um die sozialpsychologische Einstellung, also das Verlangen nach einer strikten Ordnung und dass irgendwelche Verstöße gegen diese Ordnung bestraft werden sollen. Das sind so die zwei Hauptkomponenten von einem Far-Right-Politiker. Und dann kommt ein bisschen noch Populismus dazu, aber das ist ein bisschen weniger wichtig, auch meiner Meinung nach, und insgesamt auch in diesem Überbegriff Far-Right. Also es geht prinzipiell um Nativismus und Autoritarismus.
Weil Populismus ist ja per se nichts Schlechtes. Das heißt einfach nur, dass viele Leute etwas gut finden, zynisch gefragt.
Ja, also Populismus im Prinzip ist so diese Gegenüberstellung zwischen der Elite und dem reinen Volk oder dem wahren Volk. Da ist aber auch, also gerade bei Rechtspopulisten, wie sie oft genannt werden, ich mag den Begriff persönlich jetzt nicht unbedingt, aber da spielt aber auch oft Moralität mit. Also da geht es viel um Morality, das Reine, das Pure, das wahre Volk gegen diese Eliten, die bösen Eliten. Und da ist aber auch schon klar definiert, wer zum Volk gehört. Also da sind bestimmte Leute ausgeschlossen von ihm. Also im Prinzip ist es nicht unbedingt positiv, aber es ist auch ein bisschen so ein schwammiger Begriff, also den verwendet irgendwie jeder und keiner weiß so recht, was man damit meint, eben weil es auch so viele Definitionen gibt.
Ja, weil ich mir reflexartig beim Wort Populismus denke, das ist etwas, das auch populär ist, ja, wo genug Leute darauf anspringen, wenn sie hören, ich habe die einfache Lösung für euch. Warum machen die das nicht? Naja, vielleicht, weil sie unter der Kontrolle von irgendwelchen dunklen Mächten stehen oder weil sie nicht wollen oder weil sie nicht können. Aber ganz allgemein denke ich mir dabei immer, Populismus heißt ja, dass man den Leuten zumindest ein gutes Gefühl gibt, weil sonst würde man ja nicht gewählt werden. Weil wir haben ja manchmal so ein falsches Bild von autoritären Systemen oder von Diktaturen, dass man immer glaubt, die Mehrheit, die Masse des Volks wird niedergeknüppelt. Und wir vergessen, dass es so einige gibt, die das gut finden oder die zumindest stillschweigend zustimmen. Oder, wenn wir jetzt an Ungarn denken, was natürlich keine Diktatur war, die Orban und seine Partei ja wieder und wieder gewählt haben. Also es ist ja nicht so, als würde er jetzt gegen das Volk regieren, sondern für das Volk oder zumindest dem Volk das oder einem großen Teil des Volks das Gefühl gegeben, ich bin für euch da. Ich tue das, was die anderen nicht können oder nicht wollen.
Genau. Und auch diese Volksnähe. Also ich glaube, Populismus wird ja auch oft mit Volksnähe gleichgesetzt. Und wie du bereits gesagt hast, Viktor Orban hat das sehr gut auch immer verwendet, um gegen bestimmte Eliten vorzugehen oder sie zu bashen. Also dass gerade die EU und Brüssel diese Eliten, und er hat sich da als volksnah inszeniert und er beschützt das ungarische Volk vor den bösen, bösen Mächten da draußen oder den bösen Oppositionspolitikern und so weiter. Das hat natürlich jetzt nicht mehr so gut gezogen. Nach 16 Jahren war da irgendwie der Saft draußen, sagen wir mal so.
Beim ungarischen Volk ist es ja ganz besonders spannend. Einerseits wegen der Sprache, die wird auch von Paul Lendwey immer wieder betont, dass das ein Grund ist dafür, warum das ungarische Volk sich als ganz besonders selbst wahrnimmt. Und andererseits dann auch noch diese Trianon-Schmach, also eben, dass Ungarn über so weite Strecken verkleinert wurde oder so dermaßen verkleinert wurde, nach dem Ersten Weltkrieg so viel der ehemaligen Gebiete verloren hat und deswegen auch so viele Ungarn im Ausland sind. Das sind so zwei der Elemente, die mir aufgefallen sind als externer Beobachter von Ungarn. Ah ja, und ein drittes Charakteristikum, das mir auch noch in Erinnerung geblieben ist beim Lesen von dem Buch von Paul Lendwey, dass da Freunde, die schon sehr lange sehr vertraut sind einander, zusammengeblieben sind und sich sozusagen viel aufgeteilt haben im Staat, also die gemeinsam reich und mächtig geworden sind und auch Freunde geblieben sind.
Genau. Also mit dem ersten, was du gemeint hast, die Sprache, das ist definitiv auch ein Unikum. Also die Ungarn sehen sich immer als sehr besonders und speziell in Europa, auch von der langen Geschichte her. Und das ist ganz wichtig in der ungarischen Erzählung auch. Also ich glaube, die Ungarn haben einen ganz starken Nationalstolz. Und das sage ich jetzt auch als Halbungarin. Also ich bin in Österreich aufgewachsen natürlich, aber habe dadurch diese Beziehung zu Ungarn. Und was ich immer sehr spannend fand, ist, dass der ungarische Nationalstolz deutlich ausgeprägter ist als jetzt in Österreich, meiner Meinung nach. Und das merkt man auch sehr stark in der Politik. Also da gibt es sehr viel Symbolik, die da mitschwingt. Und das ist, ich glaube, wir werden später vielleicht eh noch ein bisschen drüber reden, aber das war ganz interessant an Peter Magyars Kampagne auch zu sehen, dass er sehr viele dieser Symboliken und dieser sehr viel dieses Nationalstolzes auch in seiner Kampagne mitgetragen hat und das nicht unbedingt als negativ zu bewerten war. Und ich glaube ganz ehrlich, dass es ihm auch sehr geholfen hat, weil er ihm zu einem gewissen Bevölkerungsanteil sprechen konnte, dem das durchaus wichtig ist. Also dieser Bevölkerung war das durchaus wichtig, auch diesen Nationalstolz irgendwie mitzuspüren. Also das so ein bisschen dazu. Und ja, zu Trianon, natürlich, das ist auch ein bisschen so, dass in der Seele der Ungarn mitverankert, dass wir mal so groß waren und jetzt wurden wir so verkleinert und dass irgendwie so viele Ungarn noch im Ausland sitzen in diesen Minderheiten, die man natürlich auch beschützen will und die man auch als Ungarn dazu zählt. Die haben auch gewisse Vorteile bekommen vom Regime Orbáns, muss man auch dazu sagen. Also sowas wie Pässe beispielsweise oder auch einfach nur finanzielle Unterstützung. Dementsprechend haben sie auch vorrangig Fidesz gewählt über Jahre hinweg. Und das Letzte, was du noch gemeint hast, natürlich, dass der Staat praktisch aufgeteilt wurde an gewisse Leute. Das ist auch so ein System, ein Unikum oder ein Teil des Systems Orbáns, dass er praktisch Fidesz-Loyalisten in alle möglichen wichtigen Positionen gesetzt hat und wirtschaftlich, kulturell alle möglichen Institutionen in Ungarn von Fidesz-Loyalisten besetzt wurden. Und da gab es eine Art ökonomisches System, fast schon dahinter, das NER hat man das genannt, also Nemzeti Együttműködés Rendszere, das System der nationalen Kooperation. Und im Prinzip ist ein bisschen schwammig, was das eigentlich ist, aber mittlerweile steht es in der Bevölkerung nur noch als repräsentativ für diese Korruption und diesen Klientelismus, weil unter diesem System praktisch diese ganzen Leute in wichtige Positionen gesetzt wurden. Da gibt es so Leute wie auch Lőrinc Mészáros, der ist vielleicht vielen Zuhörerinnen auch schon bekannt vom Namen her, wenn sie ein bisschen ungarische Politik verfolgt haben. Das ist der ehemalige Kindheitsfreund von Viktor Orbán, der über die letzten Jahre einen Reichtum angesammelt hat. Das ist eigentlich unvorstellbar. Also über wenige Jahre mit Viktor Orbán an der Macht ist er reicher geworden als die britische Königsfamilie in 400 Jahren, glaube ich. Irgendwie so ging die Rechnung, die Peter Magyar hier auch aufgestellt hat und auf der er auch kampagniert hat. Also es war auch ein Teil seiner Kampagne, gegen diesen Klientelismus vorzugehen. Ja, und da gibt es viele andere Familien auch noch in Ungarn, die wahnsinnig reich geworden sind in dieser Zeit und die halt alle so im Umkreis von Viktor Orbán stehen.
Inwiefern ist da noch Ideologie, beziehungsweise du hast sie auch angedeutet, wie konkret ist das? Ich musste reflexartig denken, ich hatte mal eine Podcast-Folge zu Russland, daran, was da aufgekommen ist, nämlich dass viel vom russischen oder vom Putinismus-Konzept der Ideologie, was Russland ist, wofür es steht, ja davon lebt, dass man nicht allzu konkret wird. Also dass man es oft so schwammig lässt, nicht, weil man es nicht besser weiß, sondern weil man es gar nicht besser wissen will. Damit auch die Leute sich denken können, okay, schöne Begriffe wie Familie, Vaterland, das ist ja was jetzt per se nicht schlecht ist, ganz im Gegenteil, womit viele Leute was anfangen können. Und man möchte es gar nicht zu sehr konkretisieren, weil dann würde man ja vielleicht ein paar Leute verlieren, die sagen, naja, Moment einmal, so verstehe ich das Vaterland nicht oder das ist nicht genau mein Familienbegriff. Also man verwendet das Wort, bleibt aber bewusst schwammig, weil dann kann sich jeder genau das vorstellen, was er oder sie toll findet oder womit er oder sie was anfangen kann.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich denke auch, dass das im System Orbán ein bisschen so der Fall war, dass man bei gewissen Dingen vielleicht eher schwammig war, um die Leute nicht zu verlieren und um weiterhin diese Unterstützung zu haben. Und das ist vor allem auch, also bei den Leuten, die jetzt Orbán im engsten Kreis unterstützen, das waren natürlich alles Leute, die davon profitiert haben. Also da ging es um Macht und um Geld prinzipiell. Bei den Leuten insgesamt, bei der Wählerschaft, würde ich schon sagen, dass es hier, es war schon noch teils sehr ideologisch. Also gerade wenn wir uns seine Anti-LGBTQ-Kampagnen beispielsweise anschauen, das war stark ideologisch geprägt. Und da ging es aber auch um die Heimat ein bisschen. Also ging es darum, wir müssen die Heimat schützen, wir wollen keine Immigranten haben, deswegen müssen wir unsere eigenen Kinder produzieren praktisch, unsere Familien unterstützen, also die klare ungarische Familie unterstützen. Und das wurde aber auch sehr ideologisch interpretiert. Also wenn man sich hier seine Politik anschaut und auch gerade seine Policies, seine Welfare Policies, also die Wohlfahrtsstaatspolitik Ungarns, dann ist sie so ausgelegt, dass sie eine bestimmte Art von Familie unterstützen soll. Das ist die heteronormative Familie mit Vater, Mutter, Kindern. Also LGBTQ-Gruppen sind hier wieder ausgeschlossen. Und auch von der wirtschaftlichen Lage her ist diese Familie meistens eine Mittelklassefamilie. Also da spielt schon auch die Ideologie, denke ich, eine Rolle.
Aber wann ist es jetzt eigentlich Ideologie? Plump gefragt. Und bis wohin ist es bloßes Mittel zum Zweck für Machterhalt? Also wo fängt die Ideologie genau an? Weil ich bin noch groß geworden als Politikwissenschaftler, bin jetzt sicher nicht der große Politikwissenschaftler, ich habe es nur studiert, damit, dass man bei der Ideologie sagt, es ist wirklich so ein gesamtanschauliches Weltkonzept, also wie man die Welt sieht und sie in so ziemlich alle gesellschaftlichen und damit aber auch privaten Bereiche des täglichen Lebens hineindringt. Ich weiß, da sind wir schon relativ nah beim Totalitarismus. Natürlich war Ungarn niemals ein totalitärer Staat, aber ich assoziiere den Begriff der Ideologie immer noch damit, dass es sehr weit in den Alltag hineinreicht, in das Leben von 0815 Bürgern und Bürgerinnen hineinreicht und sozusagen das Politische sich mit dem Privaten vermischt. Wo fängt da die Ideologie an und bis wann ist es eigentlich nur Mittel zum Zweck? Weil wie gesagt, Familienpolitik zu sagen, ich möchte die traditionelle ungarische Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder stärken, ist das für sich genommen auch schon Ideologie oder ist das bloß etwas, womit sehr viele Menschen wiederum was anfangen können und sich sagen, hey, der ist für uns da. Mit dem können wir jetzt Erleichterungen bekommen, bei Steuern zum Beispiel, oder leichter einen Kredit, um das erträumte Reihenhaus im Grünen mit Garten, weißem Lattenzaun und vielleicht noch einem Yorkshire Terrier oder was gibt's da noch so für Hunde, die ganz nett sind? Dieser helle Hund, den alle so
Golden
mögen.
Golden Retriever.
Einen Golden Retriever, genau, einen Golden Retriever zu haben. Ist das schon ideologisch oder ist das bloß populistisch in dem Sinne, dass das sehr anschlussfähig ist?
Ich finde, du sprichst einen interessanten Punkt hier an. Und ich weiß nicht, ob ich eine gute Antwort darauf habe. Aber ich finde, jetzt wo du das so sagst, es vermischt sich bei Orban ziemlich stark beides. Also das geht ein bisschen Hand in Hand. Auf der einen Seite natürlich, es klingt gut und es ist etwas, womit man Leute um sich scharen kann und auch zu sich bringt. Natürlich, wer wäre dagegen, Familien zu unterstützen? Das ist ja irgendwie logisch. Das ist so etwas, naja, natürlich unterstützen wir das. Und dann gleichzeitig schwingt aber immer etwas Ideologisches auch mit. Also in dieser Politik, das ist irgendwie miteinander so verbunden. Das ist fast schon untrennbar, dass das Hand in Hand miteinander geht. Natürlich, auf der einen Seite will man die Leute von sich überzeugen und deswegen macht man diese Politik. Man setzt sie dann aber auch um, aber man setzt sie in einer gewissen Art und Weise um, dass eben diese Ideologie auch übersetzt wird praktisch.
Interessanter Punkt, weil du sagst, wer würde das nicht unterstützen wollen? Naja, wenn man Orban zuhört, dann gibt es schon einige, die dagegen sind. Also eben die Eliten in Brüssel, die Linken, weil die wollen die traditionelle Familie schwächen, indem sie homosexuelle Paare oder sonst wie nicht unter Anführungsstrichen normale Beziehungskonstellationen pushen und das geht zu Lasten der Familie. Also es wird ja meiner Wahrnehmung nach sehr oft so getan, als gäbe es nur das eine oder das andere. Und wer für die Rechte von Homosexuellen, Bisexuellen oder sonst wie unter Anführungsstrichen andersartigen oder sexuell andersartig orientierten Menschen ist, ist im Umkehrschluss gegen die traditionelle Familie.
Genau, aber das ist eben auch die Strategie von Viktor Orban wieder, dass er das so aufteilt. Also du kannst nur dafür sein und wenn du nicht dafür bist, dann bist du für das andere, eben diese Brüsseler Eliten, wie du sie eben benannt hast, die aktiv die Familie schwächen wollen, auch wenn das eigentlich gar nicht deren Ziel ist. Aber du musst automatisch hundertprozentig dafür sein, weil wenn du es nicht bist, dann unterstützt du etwas anderes, was wiederum die Familie schwächt.
Warum war Orban eigentlich so beliebt in weiten Teilen der USA mitsamt der aktuellen US Administration, also Trump und dem MAGA-Lager? Mhm. Er hat ja wirklich so eine globale Vorbildfunktion schon fast, zumindest für die sogenannte globale Rechte.
Ja, also ich sage auch, Viktor Orban ist so ein bisschen der Figurehead, also die Ausstellfigur der globalen Rechten geworden. Zu den Beziehungen mit der USA muss man aber sagen, dass Viktor aber nicht immer gute Beziehungen zur USA hatte natürlich, also gerade unter demokratischer Administration waren die Beziehungen eher nicht so gut, auch schon vor Jahren und auch mit Republikanern nicht vor Trump unbedingt. Und das hat sich erst in den letzten Jahren natürlich so kristallisiert, unter anderem auch deswegen, weil Viktor Orban einer der ersten, ich glaube auch der einzige Politiker in Regierungsfunktion war damals, als Trump auf der Bildfläche erschienen ist, der ihn aktiv unterstützt hat. Er ist ein bisschen so zur Vorbildfunktion geworden, also Orban ist ein bisschen so zur Vorbildfunktion für die Rechte geworden, weil er es einfach geschafft hat, sich 16 Jahre lang an der Macht zu halten mit diesem System und weil er so sein System und seine Ideologie in dem Staat so verankert hat und auch seine Position so gestärkt hat im Staat. Und das war etwas, was viele andere Politiker dieser Art nicht geschafft haben. Also wenn wir in andere Länder schauen, normalerweise halten diese Politiker und diese Parteien sich nicht so lange an der Macht und haben nicht so arg die Möglichkeit, auch wirklich das System so umzubauen. Ich meine, Viktor Orban hatte auch deswegen die Möglichkeit, das System so umzubauen, weil das politische System in Ungarn insofern anders ist, weil er eben mit einer Zweidrittelmehrheit machen konnte, was er wollte. Die hat er 2010 auch bekommen. Also er hat dann auch wirklich schalten und walten können, wie er wollte. Und ich denke, deswegen war er auch ein bisschen so das Vorbild für diese globale Rechte, wenn man sie so nennen möchte.
Stichwort weg von der Macht. Ich habe wiederum bei Paul Lendwey gelesen, der versucht ein bisschen auch zu psychologisieren, dass Orban ein Kämpfertyp ist, nämlich einer, der Fußball gespielt hat, der selbst gesagt hat, er war nicht der Talentierteste, aber er war kämpferisch, er wollte gewinnen. Und jetzt tun ja viele so, als wäre das jetzt vorbei, und wir werden Orban nur noch im politischen Altersheim oder im innenpolitischen Exil sehen. Aber mit dieser Beschreibung von Paul Lendwey von Orban als Kämpfer mit einem absoluten Zug nicht zum Tor, sondern zur Macht, ist die Sache ja alles andere als aus. Also der schmiedet ja schon längst daran, irgendwie wieder zurückzukommen. Und eine zweite Frage habe ich in dem Zusammenhang. Viele haben ja auch gesagt, dass Orban zugegeben hat, die Wahl verloren zu haben, zeigt, dass er eher ein Demokrat war und ist. Und viele sagen ja auch, das ist nicht autoritär, weil sonst hätte er ja die Macht niemals abgegeben. Was sagst du dazu, zu diesem sehr oft in letzter Zeit vor allem gehörten Talking Point?
Ach Gott, ja. Also zum Ersten, was Paul Lendwey sagt zur Macht, das ist definitiv ganz wichtig.
Moment, habe ich ihn die ganze Zeit falsch ausgesprochen?
Wie hast du ihn ausgesprochen? Ich weiß es nicht.
Paul Lendwey.
Ja, ich habe es ungarisch aus. Ja, Lendwey, ist es egal.
Kannst du das Ungarisch nochmal aussprechen? Weil ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, das falsch ausspricht.
Paul Lendwey, würde ich sagen. Lendwey, ja. Okay, also zu dem mit der Macht, das ist definitiv stark bei Viktor Orban verankert, dass er diesen Drang zur Macht hat und dass er ein Kämpfer ist. Er nennt sich ja selber auch auf Twitter ein Freedom Fighter. Ich weiß nicht, ob er meint einen Kämpfer gegen die Freiheit oder was auch immer, aber er sieht sich selber auch so. Und das hat man ja auch bemerkt, er ist ja vor 2010 schon einmal an der Macht gewesen. Das vergessen Leute gerne, aber er war ja 1998 bis 2002 war er schon einmal an der Macht, hat dann überraschenderweise verloren und hat dann diese 8 Jahre in Opposition sich einerseits, glaube ich, radikalisiert ein bisschen und andererseits auch wirklich angefangen zu kämpfen und wollte sich zurück an die Macht kämpfen und hat damals auch irgendwie so etwas in der Art gesagt, wir müssen nur noch einmal gewinnen, aber dann so richtig und dann ist die Sache erledigt. Und so auf die Art war das. Und das haben wir dann auch gesehen, er hat sich dann wieder zurückgekämpft an die Macht. Also insofern ist das schon auch wichtig für ihn, politisch Macht ausüben zu können. Ich bin jetzt ein bisschen, ich blicke mit sehr viel Interesse jetzt auf die nächsten Monate und vielleicht auch Jahre, um zu sehen, wie er sich so in der Opposition tut, weil ich persönlich kann ihn mir nicht als Oppositionspolitiker wirklich vorstellen, weil er eben 16 Jahre lang in der Macht war, insgesamt 20 Jahre lang. Also er war mehr als die Hälfte meines Lebens in Ungarn an der Spitze und ich kenne kein Ungarn ohne ihn und auch viele andere meiner Generation nicht und jünger. Insofern wird das interessant sein, wie er sich da tut, wie er in die Macht zurückkommen will. Das wird noch interessant bleiben. Er hat jetzt einmal angekündigt, dass sie jetzt in alle möglichen Dörfer gehen werden und jetzt einmal eine Ungarn-Tour machen werden, um zu schauen, wirklich, was bei der Bevölkerung los war. So auf die Art haben sie das formuliert. Das wäre das irgendwie erstaunlich gewesen, dass Leute sich gegen ihn entschieden haben. Also das war schon mal interessant. Vielleicht fangen sie auch wieder so etwas an, wie so kleine Communities oder so. Vielleicht fangen sie wieder an, ein bisschen so in diesen kleineren Dörfern politisch aktiver zu sein, um die Leute wieder zu überzeugen. Also ich glaube, sie sind sehr, sehr stark weggegangen von den Dörfern. Sie haben dort nicht gut Kampagne betrieben und da kam eben Peter Modjor rein und hat das so ein bisschen übernommen. Also ich nehme an, sie werden da ein bisschen genauer drauf schauen, aber ich warte immer noch ab, wie lange er das wirklich aushält, in Opposition zu sein. Zu dem anderen, naja, dass er vielleicht gar nicht so ein Autokrat ist, wie alle sagen, weil er die Macht abgegeben hat. Ja, ich habe da so meine Probleme mit diesem Framing. Ich denke, einerseits hat er die Macht so schnell abgegeben. Ich war selber auch überrascht, muss ich dazu sagen. Also ich habe das auch nicht so einfach vermutet oder vermutet, dass das so schnell kommt. Einfach auch von allem, was wir so vor der Wahl miterlebt haben. Also wir haben da gesehen, dass sie schon angekündigt haben, dass da Foreign Interference ist, dass da ausländische Mächte irgendwie in die Wahl sich einmischen wollen. Dann gab es die Woche vor der Wahl, gab es diese Bombensache an der Gaspipeline in Serbien irgendwie, wo man dann auch wieder gedacht hat, okay, will er jetzt einen Notstand ausrufen und dann die Wahlen vielleicht ganz verbieten oder keine, dass es keine Wahlen geben wird. Und dann am Wahltag selber hat er selber auch und auch andere Politiker von der Fidesz haben verkündet, dass es hier Einschüchterungsversuche gäbe von Seiten der TISA, dass sie aggressiv vorgehen würden in den Wahllokalen und lauter solche Geschichten, wo es wirklich keine Beweise bisher gab. Also man weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Es hat irgendwie so alles darauf hingedeutet, dass sie versuchen, Misstrauen zu sehen in dieser Wahl. Und dann kam aber relativ schnell auch die Gratulation an Peter Major von Viktor Orban. Also hat dann relativ schnell sozusagen Peter Major gratuliert und das angenommen, diese Wahl akzeptiert, dass er abgewählt wurde. Und das war relativ überraschend für mich auch und ich glaube für viele andere. Ich denke aber, das hat einfach was damit zu tun gehabt, dass er so arg verloren hat, wirklich. Also das war so ein eindeutiges Ergebnis für die TISA und gegen Viktor Orban, dass man das gar nicht mehr irgendwie anfechten konnte. Ich denke, wenn das Ergebnis sehr viel knapper gewesen wäre, dann hätten sie wahrscheinlich eine Reihe an Anfechtungen in den einzelnen lokalen Bezirken durchgeführt, dann wäre das vielleicht noch so ein bisschen weitergegangen, dass sie versucht hätten, da zu retten, was zu retten ist, oder vielleicht nicht so einfach aufgegeben hätten. Aber ich glaube, weil sie eben gesehen haben, wie schlecht es um sie steht, gab es da auch gar keine Möglichkeit. Ich glaube aber nicht, dass das automatisch heißt, dass er kein Autokrat ist. Er hat das Land 16 Jahre lang sehr autokratisch regiert. Er hat Ungarn in einen illiberalen Staat umgewandelt, hat die Demokratie und die demokratischen Institutionen von innen ausgehöhlt und es hat alles nur noch so den Anschein der Demokratie gehabt. Und das ist ja auch im Endeffekt dieses Competitive Authoritarian Regime, was er erstellt hat. Das ist ja genau das, dass man den Anschein der Demokratie noch irgendwie wahren will. Und es gibt zwar Wahlen, aber es ist nicht mehr frei. Und nur weil er gesagt hat, er nimmt das jetzt an, dass er verloren hat und er akzeptiert das und jemand anderer kommt jetzt an die Macht, das heißt ja nicht unbedingt, dass er nicht ein Autokrat wäre. Mal abgesehen davon, dass in diversen Institutionen in Ungarn weiterhin Fidesz-Loyalisten sitzen und die weiterhin im Staat sehr tief verankert sind. Also nur weil Orban jetzt weg ist, heißt das nicht, dass das System Orban automatisch weg ist.
Das wollte ich hier gerade fragen. Jetzt wurde da der Staat radikal umgebaut und jetzt muss man ihn noch einmal umbauen. Viele sagen, das geht, weil, und jetzt schäme ich mich schon im Voraus, weil ich es wahrscheinlich auch nicht schön aussprechen werde. Der Österreicher würde meistens sagen Magyar, aber du hast das ja schon gesagt, Magyar, weil er jetzt auch so eine Zweidrittelmehrheit hat. Das heißt, der Hebel, der in die eine Richtung gegangen ist, kann jetzt einfach in die andere Richtung betätigt werden. Gleichzeitig wissen wir vom Beispiel Polen, wie schwer das ist. Und Polen war nicht so stark umgebaut und da ist es schon enorm komplex, viele von den Entscheidungen, die getroffen wurden, wieder in die andere Richtung umzukehren. Und jetzt haben wir das Problem, einerseits wissen wir ja gar nicht, ob Modja das überhaupt will oder ob er das bei allen will, bei allen Entscheidungen, die Orban getroffen hat, weil er ist ja jetzt nicht die Gegenthese, er ist ja vielleicht eher sogar fast schon eine Art Synthese oder eine Art Weiterentwicklung in eine Richtung Konservatismus, aber eben nicht als Populist oder nicht so far right, ein bisschen kooperativer auch mit der EU, aber es ist jetzt nicht so, als wäre ein radikales, inhaltlich gesehen, Gegenmodell zu Orban. Und das Zweite ist, und noch einmal darauf zurückkommend, selbst wenn er das will, das geht ja nicht einfach so. Oder vielleicht doch, eben weil er diesen Zweidrittelmehrheit-Hebel hat.
Ja, ich denke, dass er die Zweidrittelmehrheit hat, ist auf jeden Fall hilfreich. Es gab vorher schon viel Spekulationen, was er überhaupt machen kann ohne Zweidrittelmehrheit. Und das wäre sehr wenig gewesen. Also ich glaube, ohne diese Zweidrittelmehrheit wäre er im Prinzip in Office gewesen, aber aus nicht an der Macht. Also er hätte keine Macht gehabt, irgendwas zu verändern. Mit dieser Zweidrittelmehrheit kann er viele der Entscheidungen, die die Fidesz über die Jahre hinweg erlassen hat, also viele der Gesetze, vor allem diese Kardinalgesetze, die eine Zweidrittelmehrheit brauchen, die kann er abändern, umändern, entfernen praktisch. Er kann jetzt eine neue Verfassung erlassen. Ich glaube, das hat er auch vor. Und dieses System praktisch ein bisschen auseinandernehmen. Das ist jetzt möglich mit der Zweidrittelmehrheit, man muss aber ein bisschen auch noch vorsichtig sein, es steht immer noch der Präsident ein bisschen im Weg. Also der Präsident wird in Ungarn vom Parlament gewählt Und der Präsident ist dementsprechend ein Fidesz-Loyalist. Also Fidesz hat vor der Wahl noch, glaube ich, im Winter 2025 einige Abänderungen, also einige neue Gesetze erlassen und hat ein bisschen die Position des Präsidenten gestärkt. Und dieser Präsident kann jetzt schwerer aus dem Amt enthoben werden. Also das ist einmal das eine Problem. Zusätzlich kann der Präsident beispielsweise gewisse Gesetzesvorschläge zurückschicken ans Parlament oder kann sie an den Verfassungsgericht schicken und dort noch einmal zum Review anschauen lassen. Natürlich, das Verfassungsgericht ist auch voll mit Fidesz-Loyalisten. Also praktisch alle diese Institutionen, wo noch Fidesz-nahe Personen drinnen sitzen, die könnten noch zum Problem werden. Und das ist natürlich jetzt die Frage, wie damit umgegangen wird. Peter Maurer hat, nachdem er gewählt wurde und auch für das Ganze offiziell war, dass er jetzt gewonnen hat, hat er auch schon angekündigt, diese ganzen Leute sollen sich praktisch verziehen. Also hat den Präsidenten beispielsweise dazu aufgerufen, zurückzutreten. Auch die Präsidenten des Supreme Court des Ungarischen, also der Kuria, und auch des Verfassungsgerichtes. Er hat diese ganzen Leute dazu aufgerufen, zurückzutreten. Ob sie das wirklich machen, ist fraglich. Ich glaube nicht. Dann stellt sich die Frage, wie er das machen will, ob er sie aus dem Amt entheben will, welchen Rattenschwanz an rechtlichen Folgen das dann mit sich zieht oder welche Prozesse das dann wieder in Gang setzt, ist noch eine Frage. Also insofern, ja, er hat jetzt mehr Möglichkeiten. Es ist aber immer noch fraglich, wie lange das dauern wird, dieses System umzuändern. Und dann, wie du gesagt hast, natürlich, Peter Maurer ist selber auch kein linker, progressiver, liberal-demokratischer Politiker, würde ich sagen. Also er ist ein rechtskonservativer Politiker, er kommt aus dem Fidesz-Umfeld. Er sagt zwar immer natürlich, dass er die Rechtsstaatlichkeit zurückbringen will und die Medienfreiheit und er will Ungarn wieder in eine Demokratie zurückverwandeln. In was genau oder inwiefern er das jetzt machen wird, ist natürlich fraglich. Ich denke schon, dass er einiges vorhat. Er wurde ja auch basierend darauf gewählt. Und man merkt ihm das auch an, dass das jetzt wirklich sein Ziel ist. Das kündigt er ja auch immer wieder an, was jetzt als nächstes kommt und was er zuerst macht. Es wird auch definitiv positivere Beziehungen zur EU geben und ein konstruktiveres Verhältnis hier. Aber ich frage mich zum Beispiel schon, wenn sie die Verfassung ändern, stehen dann weiterhin solche Dinge drinnen wie die Mutter ist eine Frau und der Vater ist ein Mann, also diese Gender Binary, die es da gibt in Ungarn, oder die ganze Reihe an LGBTQ+-feindlichen Gesetzen, die hier erlassen wurden, wird es die weiterhin geben oder wird man die auch aufheben? Also das sind so die Fragen, die ein bisschen offen bleiben. Und er hat das auch sehr lange offen gelassen, also zu seine Position zu LGBT-Rechten zum Beispiel, da weiß man relativ wenig dazu. Er hat immer so ein bisschen angedeutet, ja, in Ungarn soll jeder lieben dürfen, wen er will. Aber dann kam ihm so der Nachsatz, solange man niemanden schadet oder solange man sich ans Recht hält. Und naja, was ist das Recht in Ungarn? Also das ist ein bisschen so fraglich, was er hier vorhat.
Und die allgemeine philosophische Frage ist ja, gibt jemand Macht auf, wenn er sie mal hat? Weil im Idealfall hätte man jemanden, der sagt, ich möchte die Macht, um die Macht abzuschaffen, weil niemand, inklusive mir selbst, so viel Macht haben sollte, wie der Premierminister einer Partei in Ungarn hat, der eine Zweidrittelmehrheit auf seiner Seite hat.
Ja, ich meine, da hat er schon angekündigt, dass er eine Amtszeitbegrenzung einführen will. Also kein Politiker soll mehr als zweimal an der Macht sein dürfen oder zwei Amtsperioden durchführen dürfen. Das würde dann auch für ihn gelten. Das ist natürlich immer noch fraglich, wenn er dann einmal an der Macht ist und wenn er vielleicht auch einen guten Job macht, ob er dann immer noch gehen will. Das ist alles offen, da kann man jetzt nicht viel dazu sagen. Es wäre halt interessant insofern, weil das auch heißen würde, dass Viktor Orban nicht mehr zurückkommen kann, außer er kommt zurück mit einer Zweidrittelmehrheit und hebt das wieder auf. Also das ist irgendwie so ein ewiges Spiel. Aber ja, das bleibt abzuwarten, wie Maurer sich dann verhält, wenn er mal an der Macht ist.
Weil du es angesprochen hast, zu der Frage von LGBTIQ-Rechten beispielsweise, ich selber muss reflexartig daran denken, dass ja in der ungarischen Verfassung auch ein Recht auf Asyl steht, das aber sehr stark eingeschränkt wurde. Also es steht formal gesehen noch drin, aber aufgrund der Migrationspolitik unter Orban ist es stark eingeschränkt worden und läuft darauf hinaus, dass eigentlich eh so gut wie niemand, außer vielleicht irgendwelche Reichen oder Dissidenten, die direkt irgendwie nach Ungarn kommen oder jemanden kennen, dass die Asyl bekommen, aber sicher nicht die breite Masse. Also das ist das, wo ich mir reflexartig denke, da bin ich sehr gespannt, wie es in Sachen Migration und Asylpolitik, wo Orban ja am entschiedensten gebrochen hat mit der EU, weitergehen wird.
Da kann ich noch was dazu sagen, das habe ich vorher vergessen, aber das wollte ich eigentlich auch noch dazu sagen. Natürlich im Begriff der Migrationspolitik ist Peter Maurer sehr nah an Viktor Orban dran. Also er hat auch gesagt, er wird weiterhin den EU-Migrationspakt verweigern. Also er wird verweigert dieses ganze Quotensystem. Er ist gegen die illegale Migration, wie er sagt. Und er hat auch gemeint, der Grenzzaun, den es jetzt zu Serbien gibt, den wird er nicht nur erhalten, sondern er wird ihn sogar noch verbessern. Also da gibt es anscheinend irgendwelche Löcher, die er stopfen will, dass da ja niemand mehr durchkommt. Also insofern, da ist er auch sehr nah an Viktor Orban dran. Also da erwarte ich mir auch keine Veränderungen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Gut, dann muss ich jetzt auch noch die letzte große Frage, die da im Raum steht, auch ansprechen. Und wie hält's Mojo mit Russland?
Ja, es wirkt so, als würde er pragmatische Beziehungen wollen, was auch immer das heißt. Er wird wahrscheinlich nicht mehr so russlandfreundlich sein und natürlich mehr EU-gewandt sein. Aber er sagt auch ganz ehrlich, das muss man auch klar dazu sagen, er sieht auch ganz klar Russland als den Aggressor und die Ukraine als das Opfer. Also das ist schon sehr anders als Viktor Orban. Aber beispielsweise, wenn es um die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl geht, da hat er auch schon gesagt, dass sie versuchen zu diversifizieren, aber dass es länger dauern wird, dass das Ziel von der EU weitaus länger dauern wird. Und dass er insgesamt, er will irgendwie zu allen, glaube ich, zu allen möglichen Staaten ein kooperatives Verhältnis haben. Also ich finde das ein bisschen schwierig in seiner Position auch, weil ich mir das ein bisschen angeschaut habe für einen Artikel, den ich auch dazu geschrieben habe. Es wirkt irgendwie alles ein bisschen schwammig in dem Bereich. Also es ist alles so pragmatisch, dass es komplett losgelöst ist von irgendeiner Ideologie, dass es dann wirklich schwierig wird zu sehen, was macht er jetzt. Es gibt ja auch diese Eastern Opening Policy in Ungarn. Also das hat vor allem Viktor Orban forciert, diese östliche Öffnung zu, also diese Öffnung zu östlichen Staaten, diese Kooperation, die er aufbauen wollte mit beispielsweise China, Russland und einer Reihe an zentralasiatischen Staaten. Und da hat bei der Pressekonferenz, die Peter Major nach dem Wahlsieg gehalten hat, diese dreistündige Konferenz, hat dann auch jemand gefragt, wie es damit weitergeht. Und er hat nur gemeint, ja, sie schauen sich das jetzt mal genauer an, schauen mal, wie das so weitergeht. Diverse Projekte, die unter dieser Eastern Opening Policy forciert wurden, wie beispielsweise das POX-2, also dieser Atomreaktor nahe der österreichischen Grenze, das werden sie ja mal reviewen und was werden sie mal anschauen. Und dann auch mit China, da werden sie auch alles mögliche irgendwie anschauen, aber solange es alles rechtmäßig ist und gut ist und produktiv ist für beide Seiten, dann behält man das bei. Also man kann wirklich schwer was zu seiner Position hier sagen, weil irgendwie alles so, schauen wir mal ist.
Schauen wir mal. Ich werde den Artikel von dir auch natürlich in die Shownotes packen. Jetzt die letzte spezifisch ungarische Frage, die ich noch habe, die aber schon darüber hinausreicht. Wie und da Anführungsstrichen besonders ist der Fall Ungarn? Also was kann man aus Ungarn ableiten für andere Länder, in denen es auch populistische Tendenzen gibt? Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, Ungarn versteht sich selbst als besonders historisch, sprachlich und eben auch aufgrund vor allem, Stichwort historisch, der jüngeren Vergangenheit. Andererseits gibt es ja wieder und wieder dieselben Parallelen. Also gegen Brüsseler Eliten hört man ständig. Gegen LGBTIQ und für die traditionelle Familie hört man ständig. Korruption passiert ständig bei Parteien, die als Far-Right gelten. In den USA ist das ja gerade on steroids gewissermaßen. Mhm. Mit anderen Worten, wie gut kann man das Beispiel Ungarn hernehmen, um zu sagen, daraus können andere lernen? Und wie viel davon ist ein Sonderfall, der für andere Länder nichts bereithält oder aus dem andere Länder nicht viel mitnehmen können?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also Ungarn ist in vielerlei Hinsicht sehr speziell gewesen und auch diese Wahl war in vielerlei Hinsicht speziell. Es ging in dieser Wahl sehr stark um Ungarn und um ungarische Probleme, um Probleme, die es im Land gibt, ökonomische Misswirtschaft, also wirtschaftliche Korruption, Misswirtschaft etc. Insofern ist es immer ein bisschen schwierig, davon auch abzuleiten, weil es einerseits eine sehr gewöhnliche Wahl war. Es war einfach ein Politiker, der 16 Jahre lang an der Macht war, der abgewählt wurde. Und gleichzeitig war es natürlich eine sehr spezielle Wahl, weil sie einfach in einem Kontext von einer Electoral-Autocracy, also einer Wahlautokratie stattfand. Und es natürlich nicht klar war, wer am Ende gewinnt. Ich denke, es lassen sich ein paar Lessons vielleicht ableiten von Ungarn. Auf der einen Seite natürlich, was ganz wichtig war für Magyar's Sieg, war, dass er so stark eine Kampagne auch am Land betrieben hat, also in den wirklich ländlichen Gebieten. Das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt etwas, was auf jedes Land zutrifft, aber beispielsweise auf die USA, dass man dort mehr in die einzelnen kleineren Bezirke gehen muss, einfach auch, weil dort ein Mehrheitswahlrecht herrscht, also kein proportionelles System, sondern der mit den meisten Stimmen gewinnt. Und das war eben in Ungarn der Fall. Deswegen wusste Major auch, dass er in diese kleinen Gebiete gehen muss. Also das ist zum Beispiel wichtig. Ich glaube, was im Sinne der Kampagne auch noch wichtig war, dass Peter Major sich nicht eingelassen hat auf diese Angriffe und die Attacken von den Fidesz-nahen Medien. Er hat das vor allem auch alles ein bisschen umgewandelt in Spaß. Also hat auf Social Media auch stark Kampagnen betrieben und das alles ein bisschen so durch den Kakao gezogen, dieses ganze System. Also ein bisschen humorvoll. Den Leuten auch ein bisschen aufgezeigt, wie lächerlich das Ganze eigentlich ist. Also es war online und offline eine starke Kampagne. Und ich glaube, das Dritte, was so wichtig war, ist auch, und was auch interessant war an der ganzen Kampagne, dass Peter Major sehr viel mit Hoffnung gespielt hat. Es war nicht nur gegen Orban, er war natürlich sehr stark gegen das System Orban und gegen diese Autokratie, die hier errichtet wurde und gegen diese Korruption. Aber er hat gleichzeitig den Leuten auch ein bisschen die Hoffnung zurückgegeben, dass es besser sein kann, dass sie das selber auch in der Hand haben. Also es war in dem Sinn auch ein bisschen eine positive Kampagne. Und das Letzte auch noch, weil es eben von diesen populistischen Akteuren oder diesen Far-Right-Politikern kommen oft diese Attacken gegen Brüssel oder dass sie Opponenten oder politische Gegner gerne als irgendwelche Puppets darstellen wollen von irgendwelchen größeren Mächten. Und was Peter Major hier ganz gut gemacht hat, ist, dass er den Fokus auf die Probleme im Land umgeschwenkt hat. Also Orbans Kampagne war jahrelang von Angst geprägt. Es ging immer um Angst von irgendwelchen externen Akteuren und irgendwelche Mächte von außen, die Ungarn schaden wollen und die Ungarn wieder einnehmen wollen. Gerade die EU wurde beispielsweise auch mit dem sowjetischen Regime gleichgesetzt, teilweise ganz wilde Sachen hier. Und was Peter Major stattdessen gemacht hat, statt dass er sich darauf einlässt und dagegen versucht vorzugehen, hat er den Fokus irgendwie aufs Landesinnere geschwenkt und gesagt, ja, aber schaut mal, wie eure Krankenhäuser ausschauen. Schaut das Bildungssystem an. Schaut dies an, schaut jenes an. Also wirklich mit dem Finger ein bisschen dorthin gezeigt, wovon Viktor Orban vielleicht ein bisschen ablenken wollte die ganze Zeit. Und dann haben die Leute bemerkt, naja, uns geht's ja eigentlich nicht gut. Und warum geht's uns nicht gut? Und so ein bisschen den Fokus umgeschwenkt hat komplett. Und auch das Narrativ oder den Diskurs hier auch ein bisschen umgeschwenkt hat auf andere Themen, die wichtiger sind und die dann für Ungarn auch wichtiger waren. Weil wenn es mir selber schlecht geht, dann ist es mir halt wichtig, okay, wie kann ich es besser machen und nicht werden wir jetzt von Brüssel irgendwie beeinflusst oder so.
Ich habe gestern gelesen einen Bericht über eine russische Bloggerin, die Putin kritisiert, ohne ihn wirklich zu kritisieren. Also indem sie sagt, wenn er wüsste, was da passiert, dann würde er was dagegen tun, aber die Leute haben Angst vor ihm. Also dieses Spiel zu sagen, der Zar ist gut, aber seine Untergebenen sind schlecht. Und das ist ja eine Option, die Orban nicht zur Verfügung hatte, weil das hätte ja bedeutet, dass er Leute aus seinem engsten Umfeld und auch seine langjährigen Freunde öffentlich hätte schlecht machen müssen, um selber besser dazustehen. Also er konnte nicht auf andere innerhalb des eigenen Systems schimpfen und allein deswegen musste er immer auf äußere Mächte schimpfen. Also er hat ja ausgeschlagen gegen Zelensky, da hatte ich kurz das Gefühl, okay, jetzt, wenn es so weitergeht, beginnen die irgendwann einen Krieg gegen die Ukraine. Er hat sowieso gegen die EU losgeschlagen, weil das ist immer leicht, weil die EU tut einem nicht viel. Aber er hatte nicht diese Option, die eigenen irgendwie unter den Bus zu werfen und zu sagen, das liegt ja nicht an mir, sondern meine Untergebenen, die mir zuarbeiten, die sind korrupt oder die sind nicht effizient oder die sind nicht intelligent, eben weil die große Stärke des Systems Orban so gesehen auch die große Schwäche war, nämlich dass er in dieser personenzentrierten, wie du so schön gesagt hast, Elektokratie trotzdem immer noch sein Umfeld auch schützen musste, weil umgekehrt sie ja auch ihn gedeckt haben und weil das so ein enges persönliches Netzwerk ist. Also das war eben bei Lendwey für mich so interessant zu lesen und er sagt, das ist in dieser Form in einem westlichen Land einmalig gewesen, dass so viele Menschen schon so lange Freunde sind und zusammenhalten und den Staat untereinander aufteilen.
Ja, die waren ja auch lange, also diese ganzen Leute um Orban herum und Orban selbst mit diesen Leuten, die ihm so nahe stehen, die waren ja auch lange Freunde und haben die Partei teilweise selbst gemeinsam gegründet. Also sie waren wirklich von Anfang an dabei. Da gibt es noch Fotos von vor 30 Jahren, wo die bereits beisammen sitzen. Wie du auch gesagt hast, das war ein bisschen sein Schwachpunkt, dass er natürlich nicht auf seine eigenen Leute hinhacken kann und sagen, naja, ja, die sind alle korrupt oder ja, die haben das falsch gemacht. Es war ein bisschen interessant, jetzt auch im Nachhinein nach der Wahl, er hat sein erstes großes Interview gegeben und die Reporterin unter Anführungszeichen, weil ich glaube, die Fragen waren wahrscheinlich vorher ein bisschen ausgemacht oder so nicht ganz so frei, aber sie hat ihn dann auch ein bisschen gefragt, ob er nicht glaubt, dass vielleicht das Problem auch war, dass einfach diese den Leuten bewusst geworden ist, in was für einem Luxus einige Leute um ihn herum leben und halt die Anschuldigungen über Korruption und ob das vielleicht auch ein Problem war. Und er hat sich nur hingesetzt und gesagt, ja, das war natürlich nicht gut. Aber mehr hat er dann dazu auch nicht wirklich gesagt. Natürlich, er kann auch nicht wirklich was dagegen sagen oder konnte auch in dieser Wahlkampagne nicht wirklich was gegen seine eigenen Leute sagen, weil die ihn ja auch stützen. Und wenn da jemand wegbricht, das Ganze fällt ja dann irgendwann zusammen wie in ein Kartenhaus. Und Viktor Orbán ist eben sehr zentral. Also es gibt über ihn persönlich vielleicht jetzt nicht unbedingt viele Anschuldigungen, aber er versteckt sich sehr hinter anderen Menschen. Also sein Vater wurde bereichert oder sein bester Freund wurde bereichert und er kommt dann irgendwie rein heraus. Aber wenn dieses ganze Kartenhaus zusammenfällt, dann sieht man natürlich, dass eigentlich war er der Mastermind dahinter. Also er steht ja da im Zentrum von dem Ganzen.
Ist schon faszinierend, muss man jetzt ganz nüchtern von außen, ohne an die Konsequenzen zu denken, sagen, wie jemand es schafft, so strategisch zu denken. Und auch psychologisch ist es trotz allem eine Leistung, mit diesen Menschen befreundet zu bleiben, weil jeder von uns weiß, manchmal verliert man Freundschaften oder Freundschaften gehen in die Brüche oder sind zumindest nicht so intensiv. Aber Macht plus langjährige Freundschaften in dem Maß inklusive Loyalität aufrechtzuerhalten, ist eine Leistung, jetzt mal abgesehen von den Implikationen. Das habe ich mir schon auch beim Lesen wieder und wieder gedacht. Also eben von dem Lendwei-Buch.
Ja. Yeah.
Für das ich gerade sehr viel Werbung mache.
Es ist
auch wirklich ein interessantes Buch. Es ist nicht so aktuell, aber es ist gerade heute sehr interessant zu lesen, weil es wirklich zurückgeht bis auf die Anfänge. Auch diese sagenumwobene Rede von ihm, die er gehalten hat, wo aber eh schon klar war, dass die Sowjetunion abzieht. Aber trotzdem hat er da sich inszeniert als der junge Kämpfer gegen die Sowjetunion. Und apropos, weil du es vorhin gesagt hast, ich musste da auch reflexartig denken an dieses Museum in Budapest. Ich glaube, es heißt irgendwie so House of Terror oder irgendwie so. Also ganz martialisch, wo die Sowjetunion dargestellt wird, wo es auch geht um die Niederschlagung des ungarischen Volksaufstands. Und dann wird aber ganz am Anfang und am Ende auch so immer wieder suggeriert, weil die Ungarn so ein freiheitsliebendes Volk sind, sind sie so allergisch, wenn sie das Gefühl haben, dass eine ausländische Macht sie unterdrücken will. Und da wird ganz klar angespielt darauf, auf die EU, die SSR, also diese EU, dass die EU jetzt sozusagen das ist, was die UdSSR mal war, und die Ungarn werden sich gegen jede Fremdherrschaft wehren, egal ob sie aus Moskau kommt oder aus Brüssel.
Und dieses House of Terror in Budapest wurde ja auch von einer Fidesz-Loyalistin, einer Orbán-nahen Person, irgendwie so, wird auch von ihr geführt. Ich glaube, Maria Schmidt ist ihr Name, eine Historikerin. Also ist auch wieder sehr durch den Urbanismus, vom Urbanismus angehaucht, sagen wir mal so.
Und ein sehr modernes Museum, also von der Aufmachung her top-notch. Ja, inhaltlich können wir sehr lange diskutieren oder auch sehr kurz, aber von der Aufmachung her, von der Zugänglichkeit, wow. Also danach habe ich mir auch gedacht, ich hasse alle, ja, oder es wird schon was in einem hervorgerufen.
Yeah.
Letzte Frage noch in dem Zusammenhang. Medien, du hast es eh angesprochen. Modja sind die traditionellen Medien ja gar nicht zur Verfügung gestanden. Er musste eine alternative Medienstrategie machen, eben weil, und das weiß man ja auch aus den früheren Wahlen, die Opposition so unverhältnismäßig wenig Zeit bekommt und so verhältnismäßig schlecht dargestellt wird oder wurde. Und trotzdem hat er es irgendwie geschafft, mit dieser Medienmacht, die gegen ihn war, gegen die zu arbeiten oder seine eigene Medienmacht parallel dazu aufzubauen, dass, obwohl hier nicht alles fair war, in dem Sinne, dass jeder gleichmäßig gehört wird und gleichmäßig überhaupt Aufmerksamkeit bekommt und auch objektiv zumindest versucht wird, mit allen Parteien umzugehen, und trotzdem hat er so eine Mehrheit erlangt. Wie war das möglich?
Ich glaube, da gibt es mehrere Erklärungen, die so ein bisschen ineinander greifen. Also einerseits, wie Peter Major das erste Mal auf der Bildfläche erschienen ist, das war 2024 nach diesem Begnadigungsskandal. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt genauer erklären soll, aber...
Vielleicht kurz, wenn es möglich ist, genau. Also, weil das, ich finde es auch deswegen spannend, weil er genau das Selbstbild von Orbán und seinen Getreuen genau das in Frage gestellt hat.
Genau, also dieser Begnadigungsskandal, das war im Prinzip die Ex-Präsidentin Katalin Novák, hat einen Herrn begnadigt, der aufgrund von Vertuschung von Kindesmissbrauchsfällen in einem staatlichen Kinderheim verurteilt wurde. Und sie, also Katalin Novák, die Präsidentin, gemeinsam mit Judith Varga, der Justizministerin, die auch Peter Magyars Ex-Frau ist, die mussten dann zurücktreten. Oder die sind dann im Zuge dieses Skandals, wie das rausgekommen ist, wen sie da begnadigt haben, sind sie zurückgetreten. Natürlich hat dieser Skandal große Wellen geschlagen, weil, wie du bereits gesagt hast, das geht ein bisschen so an das Grundbild dieser Regierung. Also das ist die kinderfreundliche, familienfreundliche Regierung, sind diese Kinderschutzregierung. Es gab auch eine Reihe an Gesetzen, die erlassen wurden, diese Anti-LGBTQ-Gesetze, die ein bisschen so im Rahmen des Kinderschutzes erlassen wurden, also irgendwie so geframed wurden. Und dann kam irgendwie dieser Skandal raus und diese Begnadigung. Und das hat natürlich große Wellen geschlagen. Peter Major hat sich dann auf Facebook gemeldet und hat da ein großes Posting verfasst, in dem er irgendwie mit dem Regime so abgerechnet hat, weil er damals auch schon, es war schon klar, dass er sich von seiner Frau trennt und er war schon länger Regimekritiker, wollte sich aber anscheinend davor nicht wirklich äußern, einfach weil seine Frau noch Justizministerin war und er noch mit ihr zusammen war und so weiter. So erklärt er das zumindest immer. Und er hat dann
kurze Zwischenfrage. Weil du das Wort Regime verwendest, im Deutschen ist das ja sehr, sehr negativ behaftet. Darf ich davon ausgehen, dass du es verwendest, weil du Englisch forschst und in der englischsprachigen wissenschaftlichen Community tätig bist und damit jetzt nicht meinst, dass Orban eine Art Regime wäre, wie zum Beispiel Assad in Syrien, sondern eben eine nicht ganz demokratische Regierung, aber sicher nicht so eine Art Regime, wie wir es im Deutschen oft denken.
Ja, genau, so meine ich das. Also eher, dass es ein antidemokratisches oder nicht ganz demokratisches Regime ist. Natürlich jetzt nicht gleichzusetzen mit anderen Regimen, wie beispielsweise Assad, aber ich sage das immer so. Und ich sage das auch, weil von Peter Major selber wird das oft als Regime im Ungarischen bezeichnet und auch von anderen Leuten. Also er zeichnet das selber auch so aus, eben um dieses System Orban auch vielleicht festzuhalten ein bisschen. Gut, wo war ich vorher?
Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Du warst vorhin bei dem Skandal und wie er das erste Mal medial aufgetreten ist. Und die allgemeine über dem stehende Frage ist, wie schafft man es, ohne traditioneller Medienmacht trotzdem so ein Wahlergebnis einzufahren? Oder wie hat er das geschafft? Mojo.
Genau, also er hat sich dann gemeldet auf Facebook, hat mit dem Regime abgerechnet. Und dann ist er das erste Mal in einem YouTube-Kanal von so einem unabhängigen Medium. Also unabhängige Medien haben es schon lange schwierig gehabt in Ungarn. Und manche von denen haben dann YouTube-Kanäle erstellt und dort auch Videos hochgeladen oder auch solche Art Fernsehshows wirklich kreiert. Also so Politikshows, wo sie diskutiert haben. Peter Major wurde dann eingeladen in so eine Show und sie haben ein 2 Stunden langes Interview mit ihm geführt. Und das war wirklich so, wie er auf einmal Bekanntheitsgrad erreicht hat. Und das war aber noch bevor er natürlich Anführer der Tissa-Partei wurde. Also das war ganz am Anfang. Da hat er dann wirklich auch in diesem Interview sehr stark über das Regime ausgepackt. Und das war irgendwie so ein Zusammenspiel. Also dieser YouTube-Kanal hat schon viele Follower gehabt. Und dann mit Peter Major und diesem ganzen Skandal, mit den ganzen Videos, die sie dann darum noch gemacht haben und die Diskussionen und so weiter, haben sie natürlich noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also Peter Major hat sehr gut dieses Feld der unabhängigen Medien bespielt und hat auch dort viel Aufmerksamkeit bekommen. Also das hat ihm ganz stark geholfen. Eben auch, weil es über YouTube ging. Das hat dann auch viele junge Leute erreicht. Und natürlich, Peter Major wurde vor allem auch von jungen Leuten gewählt. Also die waren ganz wichtig in seiner Wahl. Also das war das eine, diese YouTube-Kanäle und Social Media insgesamt und natürlich auch, wie er sich auf Social Media inszeniert hat, ein bisschen dieses Lächerliche ziehen, das Ganze und auch diese Attacken vom Orban-Regime ein bisschen so abwehren oder so von sich weisen.
Ich habe gerade in Budapest unterrichtet, wie dieser Skandal war rund um ein angebliches Video von ihm beim Geschlechtsverkehr und habe das dann ganz akut mit den Studenten und Studentinnen besprechen können. Und da haben wir auch schon die ersten Takes gesehen auf Twitter, wo einige gesagt haben, also ob jetzt ein Video von einem doch einigermaßen attraktiven Mann, vor allem im Vergleich zu Orban, ob ihm das so sehr schadet, ob das strategisch so klug ist. Da waren einige Takes, wo man gesagt hat, Moment einmal, das hilft ja eher Major, als dass es ihm schadet oder das schadet eher einem Orban.
Genau.
Und das Zweite, was ich da auch interessant finde oder warum ich jetzt da kurz eingehakt habe, ist dann natürlich trotzdem die Frage, du sagst die Jüngeren, aber Ungarn ist ja auch eine hoffnungslos überalterte Gesellschaft. Also selbst wenn die Jungen in eine Richtung wählen, entscheidend sind ja trotzdem, so wie in fast allen, wenn nicht allen europäischen Ländern, die Alten.
Also zu diesem ganzen Sexskandal, wie sie ihn genannt haben, es war dann relativ lustig. Er ist auch, Peter Major hat da noch nicht abgewartet, ob da wirklich was rauskommt, sondern er hat sich ganz offen rausgestellt und gesagt, das war mein Fehler, ich habe mich nochmal mit dieser Frau eingelassen. Und ich glaube, da war dann noch sehr viel Sympathie für ihn, weil ich meine, wer erwartet sowas? Und das ist auch ein bisschen schäbig, das Ganze. Wir haben uns auch alle gefragt, okay, wem, also das allein sowas zu machen, so eine schmutzige Kampagne zu führen, ist schon ein bisschen arg, aber dass sie auch wirklich geglaubt haben, dass ihnen das irgendwie hilft, ist ein bisschen lächerlich. Es gab auch noch andere Fälle, also vielleicht kann ich es kurz erzählen, aber du kannst es dann rausschneiden auch, aber es gab einen anderen.
Wir haben Zeit, das ist das Schöne an Podcasts. Okay. Wir haben Zeit und ich gebe dir so viel Zeit wie möglich.
Super.
Weil dieses Thema verdient viel Zeit.
Okay. Es gibt noch einen anderen Fall, der auch ganz lustig aufgearbeitet wurde auf Social Media, und zwar haben da staatliche Medien oder auch fidesznahe Medien, sagen wir mal, da gibt es ja auch Privatsender, fidesznahe Medien haben ein Kurzvideo von Peter Mayer, wie er im Europäischen Parlament, ich glaube in Straßburg, gestanden ist und er fummelt irgendwie in seiner Hose rum oder hat irgendwie seine Hand in seiner Hosentasche und die haben das irgendwie so aufbereitet, dass er sich irgendwie selbst befummelt oder so oder dass er da irgendwas...
Taschenbillard.
Genau, dass er sich selbst da irgendwas zurechtdrücken will. Ich glaube, ich muss es nicht genauer erklären. Ich glaube, die Leute, die zuhören, haben ein Bild davon. Aber das wurde rauf und runter gespielt auf den Medien. Und dann wirklich auch Videos dazu gab es dann dabei, aber weiß man dann nicht, was war das, waren das echte Videos oder waren das gespielte Videos, also waren das irgendwie AI, KI-generierte Videos, man weiß es nicht genau. Aber das wurde wirklich rauf und runter diskutiert in den Medien, was ja auch wirklich lächerlich ist, ob das wichtig ist in einem Land wie Ungarn, was da der Oppositionelle macht oder nicht macht in der Öffentlichkeit, ob er jetzt seine Hand in der Hose hat und was er da, ja, wie auch immer. Und die haben das dann auch aufgegriffen, die Partei selber, also Tissa und Major, er hat sich dann auch positioniert, beispielsweise mit Bananen in der Hand, also ganz irgendwie lustige Dinge gemacht oder hat dann auch viele Fotos gepostet von sich selber in sehr engen Hosen. Also hat das ein bisschen so provoziert, auch weil natürlich man musste das ein bisschen ins Lächerliche ziehen, weil irgendwie kann man das ja alles nicht mehr ernst nehmen. Also das war noch so eine Geschichte, wo man dann wirklich auch Social Media verwendet hat und gesagt hat, okay, wie ziehen wir diese Regierung ein bisschen durch den Kakao und zeigen den Leuten mal, wie lächerlich das Ganze eigentlich ist, weil ich glaube, manchmal vergisst man das vielleicht, wie abnormal das ist, was hier abgeht. Also das war mal Social Media, das war wichtig natürlich für die jungen Leute. Dann die alten Leute sind natürlich wahnsinnig wichtig, auch in einer Gesellschaft wie Ungarn, die ländliche Bevölkerung, die natürlich auch überaltert ist. Und ich glaube, da hat Peter Mayer auch wieder sehr gut agiert, indem er aufs Land gegangen ist und wirklich das Land von Osten nach Westen, von Norden nach Süden wirklich getourt hat, wie so ein Rockstar ein bisschen, also wirklich in den kleinsten Gebieten, in den kleinsten Dörfern ist er aufgetreten, hat zu den Leuten gesprochen, so dass die Leute ihn auch kennen. Ich meine, diese Leute haben jahrelang keinen Oppositionspolitiker wirklich gesehen und dann kommt auf einmal Peter Mayer daher und redet mit ihnen und erzählt ihnen, wie es ihnen besser gehen könnte. Also das war ganz wichtig. Und ich habe jetzt auch, glaube ich, heute Morgen erst eine Landkarte gesehen, wo halt die einzelnen Wahlbezirke eingezeichnet sind und an welche Partei die gegangen sind. Das ist halt sehr viel Blau für Tissa und dann ein bisschen Orange für Fidesz. Und dann in jedem Ort, wo Peter Mayer zu Besuch war praktisch oder auch mehrere Male war, gab es einen Punkt. Und man sieht das sehr stark, dass in sehr vielen dieser kleineren Dörfer, wo er war persönlich und wo er mehrere Male hingegangen ist, dort hat er dann auch die Wahl gewonnen. Also das war auch ganz wichtig, neben diesem ganzen Social-Media-Zeug und neben den Auftritten in den unabhängigen YouTube-Medienkanälen, dass er da auch wirklich persönlich hingegangen ist einfach.
Also als letzte Frage, und du hast sie eigentlich schon fast vorweggenommen und beantwortet, da können andere gewiss was lernen, nämlich statt Landgefälle Politiker zum Angreifen, gut, er sieht auch noch recht gut aus, aber ganz allgemein diesen persönlichen Kontakt zu zeigen, es gibt eine Alternative und die sieht man nicht nur auf Bildschirmen, sondern ganz persönlich. Und ich glaube, das ist ein Learning, das sicher für alle anderen, die in irgendeiner Form mit Populisten, mit Rechtspopulisten der unfeinen Art konfrontiert sind, die diese Lessons, wie du vorhin auch gesagt hast, die diese Lektionen für sich auch nützen können. Also rausgehen, kampanisieren, die Dirty Work machen, die anstrengende Arbeit machen und nicht mehr in der Hauptstadt sitzen und sich wundern, warum man immer und immer weniger Stimmen bekommt.
Genau, das war definitiv eine wichtige Lesson, egal in welchem politischen System man sitzt, also in welchem demokratisch-politischen System, oder ich formuliere das neu. Ich denke, das war definitiv die Lektion von Peter Mayer oder die Lesson, die er uns hier alle gezeigt hat, dass man wirklich die harte Legwork sozusagen tun muss. Also man muss in diese Gebiete gehen, man muss persönlich mit Leuten reden. Man kann nicht nur online irgendwie eine Kampagne fahren und da Geld reinschießen noch und nöcher, sondern im Endeffekt zählt es immer noch der persönliche Kontakt ein bisschen mit den Leuten. Gerade mit Leuten, die auch vielleicht ein bisschen politikfrustrierter sind, wenn die dann auf einmal mit jemandem reden können. Ich glaube, das hat er schon sehr gut gezeigt, dass das definitiv hilft. Und so hat er auch gewonnen im Endeffekt.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Gabriela, schön, dass du bei Recht Politisch warst.
Vielen Dank, hat mich gefreut.
Ja, und damit bin ich mal wieder am Ende einer Folge von Recht Politisch angekommen. Ich möchte mich damit auch einmal mehr bedanken bei all denjenigen, die diesen Podcast unterstützen, die ihn hören, die ihn kommentieren, die Folgen teilen und die auch den PayPal-Link anklicken, um mir ein wenig finanziell unter die Arme zu greifen. Also die zeigen, dass ihnen dieser Podcast auch Geld wert ist und Das hilft und motiviert ungemein. Danke, danke, danke. Und dementsprechend möchte ich das jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Aber es ist mir wichtig, am Ende der Folge eben denjenigen zu danken, die in irgendeiner Form diesen Podcast auch unterstützen. Das hilft mir wirklich sehr. Wie gesagt, Folgen teilen, kommentieren oder eben auch in irgendeiner Form sich finanziell beteiligen. Und damit bin ich jetzt am Ende, wie immer, bei meiner Schlussformel angelangt. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.